Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Herzlich willkommen zur siebten Folge von Kort und Rink, dem VRM-Podcast. Mein Name ist immer noch Dennis Rink. Ich bin immer noch Chefredakteur der VRM und ich darf auch heute wieder mit dem renommierten Politikwissenschaftler Professor Karl Rudolf Korte über das politische Geschehen in Deutschland sprechen oder, wie ich heute sagen könnte, Herr Korte, Konnichiwa.
Ja, Konnichiwa auch von mir. Hier ist es schon, könnte ich sagen, Konbanwa, Abend. Bin in Japan und habe an dem deutsch-japanischen Forum teilgenommen, habe dort über die deutsche innenpolitische Lage berichtet. Das mache ich immer. Einmal ist das Treffen vom Auswärtigen Amt in Berlin, einmal in Tokio. Und ich hatte auch die Gelegenheit, mit dem japanischen Premier kurz zu sprechen. Ishida ist auch dabei, eine Minderheitsregierung zu formen. Die Japaner haben auch gewählt. Insofern bin ich von Wahl zu Wahl geeilt. Und die kann auch hier bestätigen, dass das Interesse an den Wahlen, wie die Amerikaner jetzt wählen, in den nächsten Stunden praktisch sehr hoch ist. Und der Vergleich ist für einen Wahl- und Parteienvorstand natürlich interessant zwischen der amerikanischen Wahl, den japanischen Wahlen und den deutschen Wahlen. Aber die stehen ja nur an nach Chefredakteuren, nicht nach meiner Meinung.
Sie spielen an, dass wir uns eigentlich letzte Woche darauf verständigt hatten, mal den Blick intensiver nach Japan zu werfen. Aber, Herr Korte, aufgrund der aktuellen politischen Entwicklung in Deutschland würde ich mit Ihnen heute in dem Podcast gerne über die Bundesregierung sprechen. Denn wenn ich die SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken zitieren kann, brennt in der Koalition gerade die Hütte. Und das habe ich natürlich auch in meinem Leitartikel dementsprechend versucht einzuordnen. Es geht natürlich um das 18-seitige Schreiben von Christian Lindner, dem FDP-Finanzminister. Er formuliert es als Thesenpapier. Ich formuliere es wie auch andere als Scheidungsurkunde. Wie ordnen Sie das Schreiben denn ein, Herr Korte?
Ja, ich nehme jetzt mal meinen ganzen Mut zusammen, um einem Chefredakteur zu widersprechen oder ein bisschen zumindest einen anderen Akzent zu legen. Das ist ja, das bedarf ja viel Mut, eine große Hierarchie. Wenn man mit einem Chefredakteur dann sich mit seinem Leitartikel auseinandersetzt, der ja auch oben sehr sichtbar platziert war, es ist natürlich ein Interpretationslinie als Scheidungspapier das zu erwähnen und einzuordnen. Man kann aber auch sagen, es ist ein Mobilisierungspapier der eigenen Anhänger. Alle Gelben, damit Gelbfieber wieder ausbricht, dass man Themen testet. Nicht all die Themen sind ja neu, aber ein bisschen testen, wie sie ankommen, wie sie die anderen ärgern und damit sich schon munitioniert für den kommenden Bundestagswahlkampf, der dann einsetzt.
Also brennt aus Ihrer Sicht nicht die Hütte?
Nein, ich sehe jetzt nicht wirklich etwas Neues, sondern die Dramaturgie ist von der Tagesabfolge des Deutschen Bundestags abhängig, wann das Haushaltsgesetz so eingebracht wird, dass die Haushaltsbereinigungssitzung, wie es heißt, der sogenannten Haushälter der verschiedenen Parteien dazu führt, auch diese offenbar fehlenden 13 Milliarden auch so zu deklarieren, dass ein ausgeglichener Haushalt hier zumindest ein verfassungsmäßig konformer Haushalt zustande kommt. Und von dem Termin rückgerechnet ist dann die normale Folge, dass man sich versucht zu verständigen. Jeder positioniert sich. Habeck hat was vorgelegt, die SPD hat was an der Spitze vorgelegt. Und jetzt als letzter im Bunde überhaupt nicht überrascht, hat auch der Finanzminister noch was vorgelegt und dann gibt es die Koalitionssitzung vorher. All das ist langfristig erwartbar, dass also vor dem Termin dann die Schärfe der Unterschiede nochmal deutlicher werden und insofern sehe ich hier gar keine Besonderheit.
Das heißt, die gefühlte Eskalationsstufe, die ja jetzt auch mit abendlichen Runden im Bundeskanzleramt auch nochmal sichtbar wurde oder auch durch die Medien sichtbar wurde, kommt dann aus Ihrer Sicht daher, dass wieder einmal, wie so häufig in der Zeit dieses Dreierbündnisses, eine interne Vorlage, bevor sie besprochen wurde, an die Öffentlichkeit gegeben wurde?
Ja, und ich gehe jetzt davon aus, dass man damit auch gerechnet hat, dass das dann nochmal spitzer wirkt, nochmal abenteuerlicher wirkt, wenn man diesen Weg, der wahrscheinlich erwartet war, dann auch öffentlich macht. Das spitzt die Sache nochmal deutlich zu, hebt nochmal den Stellenwert, wertet den Koalitionspartner nochmal besonders auf. Also das sind doch Rituale, die wir kennen. Das ist doch das dritte Mal, dass man sich jetzt zusammenrauft. Erstmal das Karlsruher Urteil, was die drei Herren dann gemeinsam in tagelangen gemeinsamen Sitzungen versucht haben, irgendwie zu übersetzen. Dann, als es Kabinettsreife gab für den Haushalt, auch das Zusammenraufen im Sommer. Und jetzt die dritte Variante, wenn das Parlament eben terminiert etwas abstimmt. Und immer wieder das gleiche Ritual, dass man sich, an das wir uns öffentlich gewöhnt haben, eben nicht intern verständigt, sondern öffentlich die Positionen klar macht, ohne eine Konfliktbehebungsstrategie am Ende zu haben, sondern sie passiert dann einfach. So wird das auch diesmal wieder sein. Irgendwoher kommen diese 13 Milliarden im Klein-Klein des Kleinstdetails, ohne große Erzählung. Wir kapieren das als Zuschauer überhaupt nicht. Ist das Geld dann doch irgendwie da? Und jeder hat in irgendeiner Weise dazu beigetragen, dass es funktioniert. Damit rechne ich auch diesmal.
Das heißt aber, um nochmal nachzuhaken, dass diese Diskussion darüber, ob Lindner einen Ausweg aus der Ampel sucht, welchen er sucht, ob er provoziert, um rausgehen zu können oder um selbst rausgeschmissen zu werden, das ist überhaupt nicht die Lesart, die Sie von diesem Papier oder von den aktuellen Vorgängen haben.
Nein, zumal er als Parteivorsitzender ja an sich dann in die Geschichte eingehen würde als der weglaufende Parteivorsitzende. Er hat dreimal abgehauen. Er ist Generalsekretär geworden und hat dann mit der Konstellation Röstl und Brüderle und so weiter, das Handtuch hingeworfen in Berlin mit dem markanten Schlusssatz auf Wiedersehen und mit dem Schlusswort. Da war allen klar, er will wiederkommen. Ist er ja auch in der Berliner Republik wieder aufgetaucht, ist im Bundestag eingezogen und dann eben auch jetzt beim zweiten Mal stellt sich Jamaika die Möglichkeit und da hat er auch gesagt, markant eben, dass er da nicht mitmacht mit seinem besonderen Satz. Und jetzt wäre das dann das dritte Mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er so in die Geschichte eingehen möchte.
Aber dieser Satz aus 2017 macht den beendeten Jamaika-Koalitionsverhandlungen besser nicht regieren als falsch regieren, ist natürlich auch ein Gradmesser an das aktuelle Regierungshandeln.
Das stimmt. Und als Wählerinnen und Wähler sollten wir uns auch nicht daran bemühen, dass wir nicht mehr Good Governance, sondern Guerilla-Governance haben, was wir jeden Tag erleben. Das Konfliktregulierungsmodell, sich gemeinsam zu dritt zu verständigen, das ist praktisch aufgekündigt worden und das macht die Sache quälend und schwierig, wenngleich bestimmt 70% des Koalitionsvertrages abgearbeitet sind. Auch das vergisst man angesichts der Unterschiede, die immer wieder öffentlich gemacht werden.
Das ist ja tatsächlich so ein Spiegelbild dessen, was man in der Ampelkoalition, finde ich, seit sie besteht, was fast schon tragischerweise aus Sicht der Ampelkoalition, aber auch aus Sicht unseres Blickes oder des Blickes der Öffentlichkeit auf die Politik untergeht, dass die Ampel ja durchaus auch schon helle Momente hatte und in manchen Punkten ja vorangekommen ist, aber sie kriegen es ganz selten kommuniziert.
Ja, das war vor allen Dingen am Anfang so. Nicht nur das, was sich verständigt hat und sehr moderne Konzepte entwickelt hat, den Kuchen auch zu vergrößern. So ist eigentlich die Fortschrittskoalition auch ausgerichtet. Und das war ja auch die Begeisterung, die die jungen Wähler eingebracht haben, um diese Formation am Ende in Stellung zu bringen. Die Kiwi-Wählerinnen und Wähler, die gerne grün-gelb gewählt haben, die meisten Jung- und Erstwähler haben das gemacht. Eine hohe Erwartung, das liberale Mittepublikum zu befrieden mit individueller und kollektiven Freiheitsansätzen. Das sah schon nicht schlecht aus. Wäre auch ein gangbarer Weg gewesen. Dann kam der Krieg mit der russische Krieg, Putins Krieg. Und damit waren die Möglichkeiten, das politisch umzusetzen, was man vorhatte, eigentlich nicht mehr gegeben. Und man hat sich dann aber in der Krise zur Bestform entwickelt, fast anderthalb Jahre, und brach dann sehr sichtbar über das Heizungsgesetz auseinander. Und dann sind die alten Konstellationen sichtbar geworden, die ja notwendig sind, drei verschiedene Interessen. Das spiegelt viele in der Mitte von Wählerinnen und Wählern wider. Aber daraus etwas Gemeinsames dynamisch zu formen, das wäre ja das Interessante. Und diese moderne Kooperationsansätze, Widersprüche geradezu zu umarmen, um am Ende etwas Neues herauszuholen, diese Kraft ist vollkommen erlaubt.
Da stecken für mich zwei Aspekte drin, auf die ich eingehen möchte. Das eine ist nochmal die FDP oder Christian Lindner und in einem zweiten Zusammenhang dann natürlich auch die Performance von unserem Bundeskanzler Olaf Scholz. Christian Lindner, kam mir der Gedanke vor ein paar Tagen, hat er sich nicht bei der Koalitionsbildung damals auch in eine herausfordernde Situation begeben, weil er und Robert Habeck ja sehr leidenschaftlich darüber gerungen haben, wer jetzt Finanzminister sein darf, weil Finanzminister auf dem Geld sitzt und in alle Ressorts rein regieren kann, oder wer Wirtschaftsminister und dann eben als Aufwertung noch Vizekanzler wird. Hätte sich Christian Lindner damals als Wirtschaftsminister leichter getan, weil er sein FDP-Klientel mit einer klareren Agenda hätte eher bedienen können, als jetzt als Finanzminister häufig als Bremsblock dazustehen?
Das sehe ich nicht so, denn auch der Wirtschaftsminister in gelber Farbe, hätte vielleicht nicht alles so verhindern können, wie das jetzt ein Finanzminister macht, aber trotzdem destruktiv sich einbringen können. Das Entscheidende ist in der Rollenbeschreibung gar nicht so der die Ideologie, die FDP-Positionierung, sondern eher das Rollenverständnis in der Koalition als Opposition in einer Regierung aufzutreten. Deutsche Wähler und Wähler honorieren das überhaupt nicht, sondern wir honorieren die kooperativen Herangehensweisen bei einer Oppositionspartei, die dann auch gerne mal mitregieren darf. Aber das Fundamentale, was ja mit jeder Idee, die öffentlich diskutiert wird, die als Gesetz ansteht, dazu führt, dass sich einer der Partner und sehr oft eben auch die FDP sich querlegt, diese fundamentale Herangehensweise ist eben destruktiv. Und das ist etwas, was Wählerinnen und Wähler abschreckt. Und das hätte er ja dann auch als Wirtschaftsminister gemacht, sodass ich das nicht sehe, dass das heute in einem anderen Licht wäre.
Er hätte aber nicht so konsequent auf der oder so entscheidend auf der Schuldenbremse stehen können, was ja eines der größten Merkmale ist, warum er als Opposition innerhalb der Koalition öffentlich wahrgenommen wird.
Ja, das stimmt. Das wirkt wie ein Alleinstellungsmerkmal. Das wird vermutlich nicht reichen, um damit am Ende 5% zu erreichen, noch bei kommenden Wahlen. Es könnte sein, wenn das die reine Lehre ist, aber Wähler sehen ja auch jede Idee eingewoben in eine Koalitionskonstellation und kaum jemand kann sich vorstellen, dass man mit solchen rebellischen Gelben nochmal eine gemeinsame Regierung bilden möchte und muss dann auch sehen, dass es natürlich Mehrheitsverhältnisse bedarf, um diese Schuldenbremse am Ende nicht doch zu kippen. Und da sieht ja die Konstellation im Bund sowohl bei den anderen Parteien als auch im Bundesrat so aus, dass da Möglichkeiten sind, neue Mehrheiten auch zu schaffen.
Zumal man ja jetzt an diesem Dreierbündnis der Ampel sieht, dass es ja scheinbar oder offensichtlich verschiedene Wahrnehmungen der Rolle des kleinsten Partners gibt, während SPD und Grüne sagen, die Machtverhältnisse müssen sich dann natürlich auch in Entscheidungen oder in Absprachen widerspiegeln, sagt ja die FDP regelmäßig, auch in Person von Kubicki, wir sind das Zünglein an der Waage und ohne uns funktioniert nichts. Das ist dann natürlich auch schwer zusammenzubringen.
Ja, also da brauchen wir schon eine moderne Kooperations- und Führungs- und Kommunikationsherangehensweise, damit nie die Situation entsteht, eine gegen zwei oder zwei gegen einen. Das ist nicht einfach. Und das zu bekommen, das bedarf einer besonderen Art der fast schon spektakulären Moderation, zumal aus der Hauptrolle heraus die Moderation mit 25,7%, die wir dem Kanzler gegeben haben, natürlich auch das nicht einfach ist.
Das ist ja eine wunderbare Überleitung zu meinem schon angeteaserten zweiten Punkt der Facette dieser Regierungsdiskussion gerade, und zwar die Rolle von Olaf Scholz. Sie haben vorhin gesagt, wir haben uns schon daran gewöhnt, dass vermeintlich vertrauliche Vorlagen zur Beratung vorher öffentlich durchgesteckt werden, um sie entweder öffentlich zu diskutieren, zu zerreißen oder Druck aufzubauen. Woran wir uns auch schon gewöhnt haben, ist ein schweigender Kanzler.
Ja, dieser Erklärgeiz, der hält an, damit ist er auch Kanzler geworden. Dieses aggressive Schweigen führt in der Regel bei den Gesprächspartnern eher dazu, dass sie das als sehr machtarrogant interpretieren. Alle gehen davon aus, dass er immer weiß, wie das Ergebnis sein wird, aber nicht darüber spricht. Und das macht die Sache anstrengend, weil wir genau in der Situation jetzt, wenn es darum geht, den Kuchen gemeinsam zu vergrößern, nicht zu zweit, sondern zu dritt, eben moderne Techniken brauchen, moderne Herangehensweisen, um Kooperation erfahrbar zu machen und die dann am Ende etwas Integratives hat und nicht etwas Destruktives und die den Partner etwas gönnt und zwar allen gleichermaßen und auch das Gefühl hinterlässt, dass man gemeinsam noch etwas erreichen möchte. Also ein gemeinsames Ziel, Perspektive, die es aber auch nicht erkennbar ist. Also was ist das Ziel, außer dass man irgendwie die Legislaturperiode, das Ende erreichen möchte. Das Ziel ist da, aber darüber hinaus ist das nicht wirklich erkennbar. Was dann als einigendes Ziel auch das Übergeordnete wäre, mit dem man auch arbeiten kann. Der Politiktreiber ist immer, auch gerade wenn es unterschiedliche Interessen sind, die Erzählung, die zuversichtliche Erzählung. Das ist der das beste Fund, was man hat, um Politik anzutreiben und daraus Instrumente abzuleiten. Aber das ist viel, entweder hören wir es nicht, erkennen es nicht oder es ist zu kleinteilig.
Ich hoffe jetzt aber mal, weil ich einfach mal unterstelle, dass rund um den Bundeskanzler und auch eine Fraktion, eine Partei sehr, sehr viele Beraterstäbe sitzen und Leute, die sich Gedanken machen, wie man kommunizieren kann und wie man eben so ein Narrativ erzeugen kann. Will Olaf Scholz das dann nicht oder kann er nicht kommunizieren?
Ja, er ist so als Typ, wie er ist. Er ist so ja Kanzler geworden, er will sich auch nicht verändern. Und dass er nicht zu allem sofort etwas sagt, ist ja auch richtig. Man muss ja auch aus der Stille heraus versuchen, gemeinsam dann auch Positionen zu entwickeln, die nicht sofort dann in der Öffentlichkeit auch zerredet werden. Aber es wäre natürlich einfacher, auch für ihn zu führen, wenn er Parteivorsitzender wäre, was er werden wollte, aber seine Partei wollte ihn nicht in dieses Amt hieven. Das ist für ihn zwischen dem Parteivorsitzenden und dem Fraktionsvorsitzenden nicht einfach, hier auch noch eine eigene Position zu entwickeln, zumal wir in den letzten Wochen und Monaten immer deutlicher sehen, wie die Fraktion ihn auch prägt, an ihn bindet, ihn vor sich hertreibt. Das darf eine Fraktion auf jeden Fall, weil eine Fraktion nicht nur einfach ein Abnickverein ist, sondern eine Regierung auch zu kontrollieren hat, auch irgendeine Regierungsfraktion. Aber in diesem Fall erleichtert das Geschäft für den Bundeskanzler nicht gerade, weil ihm diese Machtaura und auch die faktische Macht als Parteivorsitzender fehlt, die er dann in der Konstellation mit Lindner und mit Habeck auch einbringen könnte. Also auch das schwächt den Kanzler. Auch das ist eine schlechte Ausgangsposition für ihn, sodass ich ihn zwar in diesem Punkt nicht mitleidig irgendwie in Schutz nehmen möchte, aber es müsste ja daraus abgeleitet werden, wie man aus so einer Position trotzdem in ein Führungsverhalten kommt. Und da scheint er auch auf niemanden zu hören, um diesen Weg dann gehen zu können.
An der Stelle und der Frage, ob Kanzler und Parteivorsitzender, wie damals ja zum Beispiel Angela Merkel es jahrelang war, richten wir nochmal beste Grüße an Kevin Kühnert, der das ja maßgeblich verändert hat damals.
Ja, das stimmt. Ein wichtiges Talent. Hoffe, dass er für die SPD nochmal wieder auftaucht, wenn er sich erholt hat. Denn er sprach anders, er agierte anders. Das war eine echte Bereicherung auch für jüngere Leute.
Trotzdem steht jetzt aber Ihre Einschätzung, dass das 18-seitige Thesenpapier von Lindner quasi die logische Fortsetzung der Aufschläge von Robert Habeck von den Grünen und Olaf Scholz für die SPD ist, finde ich in einem Widerspruch dazu, dass die einzige übers Wochenende maßgebliche Äußerung aus SPD-Kreisen, weil Olaf Scholz geschwiegen hat, die von Saskia Esken ist, die sagt, dass die Hütte brennt.
Ja, aber das ist der typische Fall, in die dann die Chefredakteure reintappen. Das ist einfach überbewertet. Weil sie am Wochenende nichts anderes zu berichten haben, haben sie das dann groß gemacht. Das ist nicht wichtig, weil sie auch keine wichtige Rolle spielt. In dieser Machtkonfiguration, die ich geschildert habe, spielt sie eine sehr untergeordnete Rolle. Und insofern ist das eine Überbewertung. Natürlich sind historisch Bundesregierungen zusammengebrochen, dem Ende entgegengegangen, immer durch Haushaltsfragen, fast immer. Und vieles ist auch nicht tagelang, wochenlang minutiös geplant, sondern es passiert einfach dann so. Und das schließe ich nicht vollkommen aus, aber es hat für keinen einen Vorteil, wenn man jetzt auseinandergeht. Und es wäre dann auch keinesfalls so, dass man sofort zu einer Neuwahl kommt, sondern man kann in der Minderheitsregierung natürlich weiterarbeiten. Und man sollte nie den Kanzlermacher in Bellevue unterschätzen. Der hat schon einmal etwas zusammengeflickt, was nicht zusammenarbeiten wollte. Er wird alle Macht einsetzen, um Neuwahl auch zu verhindern, weil er auch der Stabilitätsfanatiker ist, der das zusammenhalten soll und muss auf Kraft des Amtes und wird versuchen, ob es nicht doch im Parlament Mehrheiten gibt.
Wie groß ist denn aber dann vor dem Hintergrund, dass wir ja auch schon besprochen hatten, dass jetzt ein Tag oder ein Jahr vor der nächsten Wahl die Ampelkoalitionäre in vielen Punkten auch schon in den Wahlkampf eingetreten sind, was im Sinne der Sache und im Sinne ihrer Koalition ja eindeutig zu früh ist. Ihre Hoffnung, dass diese drei Thesenpapiere oder diese drei Ansätze zum Thema Wirtschaft jetzt nochmal eine gemeinsame Idee entwickeln?
Da habe ich keine Hoffnung, weil da waren jetzt viele Möglichkeiten, die verstrichen sind. Aber es wäre zwingend notwendig, vielleicht auch im Vergleich, im internationalen Vergleich, wie andere das gemacht haben, etwas Gemeinsames zu vereinbaren, weil das wiederum auch, wissen wir, Wirtschaft, Finanzen ist auch viel Psychologie. Wenn man sieht, da wird etwas Gemeinsames jetzt vorbereitet, dann auch eine zuversichtliche Perspektive sich daraus entwickelt. Die Erwartungshaltung, ach, die können doch etwas. Ach, da funktioniert was. Ach, da geht es irgendwie weiter. Das hilft ja schon, aus diesem miesen Karma und aus diesem immer Schlimmerismus irgendwie heraus. Und vielleicht wäre das Zeichen gar nicht so sehr, dass man nun einen innovativen Wirtschaftsweg oder Finanzweg fortschreibt, sondern die Brillanz, sich zu einigen und uns damit auch zu überraschen. Das wäre es ja vermutlich, was dann auch alle Indizes steigen lässt, was Hoffnungsfrohheit anbelangt. Und das zieht dann wieder einiges danach, was auch ins Positive kehrbar wäre. Also das wäre eigentlich das Überraschende, gar nicht die Substanz.
Das heißt, die Ampel braucht ja im Prinzip in irgendeiner Form ein Narrativ oder irgendeinen Aufschlag, der sie ja insofern aus der öffentlichen Wahrnehmung mal aus diesem ständigen Krisenmodus hinauskommen lässt, weil sie sich ja regelmäßig in der Defensive befindet und im Prinzip jede Äußerung von einem der Koalitionäre dazu führt, dass in der Öffentlichkeit das als Sollbruchstelle oder als baldigen Bruch der Ampel interpretiert wird.
Genau, das ist der Politiktreiber, nach dem wir suchen. Der würde allen drei helfen und der öffentlichen Stimmung im Land auch helfen. Und wir lechzen doch danach, dass wir irgendwie eine positive Schnitzelchen finden, an dem wir uns aufrichten können, weil sonst die Nachrichten doch nur Negatives übermitteln. Und das würde ich nicht unterschätzen. Und dass die drei intellektuell dazu in der Lage sind, das allemal. Vielleicht können sie mal über ihren eigenen Schatten springen und es diesmal hinbekommen. Ich glaube nicht daran, aber es wäre der Ausweg, der einzige Ausweg, weil der ökonomische Ausweg, den gibt es, aber den für die Regierung, der allen drei Partnern am Ende helfen könnte, wäre nach solchen Formeln der Einigung zu suchen, die uns überzeugen und die eben uns auch überraschen.
Aber ist die Performance der drei Herren an der Spitze aus Ihrer Sicht damit zu erklären, dass Sie häufig Ihr eigenes Wählerklientel und Ihre Position stärken wollen oder mangelnde Verantwortung für das große Ganze oder so ein gewisses Maß an Trotzigkeit, was ja manchmal menschlich ist, aber eigentlich, finde ich, in diesen Machtsphären keine Rolle spielen sollte?
Es ist ein erschöpfter Zustand, in dem die sich befinden. Die sind auch zermürbt in dem gegenseitigen Anrennen. Das ist eher mein Eindruck. Das Vorhaben war ja ein positives und ein anderes. Das hatte auch was Impulsives, was Innovatives, aber da hat man sich wechselseitig dann erschüttert und wechselseitig enttäuscht. Und dann kommt das hinzu, was Sie sagen. Klar, die vor der eigenen Partei stehen, die Wahlergebnisse waren alle für diese Ampelkonstellation so niederschmetternd, dass man natürlich vor der eigenen Parteibasis auch etwas vorweisen muss, dass man etwas Rettendes für sich entdeckt, was dann ein alleiniger Weg offenbar zu sein scheint und nicht der Dreierweg, der allen drei auch helfen könnte. Und wir sehen ja, wie wichtige Akteure bei der SPD, Kim Kühnert haben sie genannt, bei den Grünen ist der ganze Vorstand zurückgetreten, die sind praktisch in keiner Phase mehr entscheidungsfähig, die haben zumindest keinen Prokura mehr in den Koalitionsverhandlungen in den Koalitionsausschuss, der jetzt am Mittwoch tagt, sitzen zwar die Parteivorsitzenden der Grünen dabei, aber haben kein Prokura mehr, um zu verhandeln. Das wird auf dem Parteitag Wiesbaden erst in eine neue Geschichte gewendet, wenn so eine Robertisierung der Grünen irgendwie dann einsetzt. Vielleicht, das weiß ich nicht, könnte sein. Die FDP ist die einzige, die ungeschoren daherkommt, nicht von den Daten, aber was das Personal anbelangt, das ist interessant. Und hängt.
Wir haben ja auch Christian Lindner.
Ja, eben genau, hängt genau mit dieser Position zusammen, dass er aus der Stärke heraus Verhandlungen, verschiedene Konstellationen, nicht nur Finanzminister, sondern Parteivorsitzender ist in den Verhandlungen, mehrfache Mandatshüte aufhat. Das führt dazu, dass er im Moment noch einzig wirkt, auch innerhalb der Partei, und wir an Widersprüchen, an Widersachern eigentlich bislang nicht wirklich was hören. Aber die anderen sind ziemlich gerupft. Auch das führt natürlich nicht dazu, dass man sehr stark gegenüber sitzt, sondern eher geschwächt und alles weiter wird dann auch zusätzlich noch runtergezogen. Das ist von der Psychologie her nicht einfach.
An der Stelle kann ich Ihnen kurz erzählen, ich habe ja letzte Woche die erste Folge meines neuen Talk-Formates bei der VM Rings-Lokalrunde veröffentlicht und da war ja mein erster Gast der SPD-Ministerpräsident hier in Rheinland-Pfalz, Alexander Schweitzer. Und da ich in diesen ganzen Formaten ja meistens von dem Wissen lebe, das mir eben andere Leute in anderen Formaten erzählen, habe ich ihm zugerufen, dass Sie gesagt hätten, die Ampel sei zu schwach zum Auseinandergehen und er übersetzte das für sich in ein Bild von zwei oder drei taumelnden, schwächelnden Boxern, die ineinander hingen und auch Schweitzer sagte, an dem Moment, diesem Bild könnte er eine Menge abgewinnen und dem wollte er nicht widersprechen.
Ja, das ist doch toll, wenn sich das so transportiert. Einmal merken sich das, was und sie hören auch mal gut zu, das ist schon mal nicht schlecht und wenn das dann auch noch als Vorlage verwandt wird, dann bin ich ja wie so ein Sprechautomat, der irgendwie sich füttert offenbar. Dann bin ich mal gespannt, was sie in der nächsten Kommentaren dann, den Ringleitkommentaren lese, aber das Interessante bei der Ampel in Rheinland-Pfalz ist eben, dass sie sich ja abgrenzt als die gute Ampel von der schlechten Ampel. Das ist ja auch eine Formulierung, die der Ministerpräsident ab und zu auch schon verwandt hat und da ist ja auch was dran, wenngleich in der alten Formulierung viel meine Interpretation war auch, dass auch da das zusammenhängt, dass eben drei Frauen sich kommunikativ, führungstechnisch austauschen. Das machen Frauen immer anders als Männer, auch machtvoll, aber eben anders machtvoll. Im Vergleich zu den drei Männern in Berlin jetzt ist ja eben ein Mann dazugekommen und es ist noch zu früh, um das zu bewerten. Die Startphase war jetzt auch nach 100 Tagen sehr, sehr positiv in der Außenwahrnehmung. Das scheint also auch weiter harmonisch mit den Partnern weiterzugehen. Aber es ist zu früh, um das abschließend zu beraten oder zu bewerten, ob der eine Mann jetzt das vollkommen verändert.
Ich will Ihnen auch gar nicht zu viel Hoffnung auf zu viel Einigkeit zwischen uns beiden machen, weil ich trotzdem auch genieße, Ihnen regelmäßig entweder inhaltlich oder aus Prinzip zu widersprechen.
Ja, das ist klar. Das ist Ihre Rolle. Das ist auch die Rolle der Medien, einfach mal was rauszuhauen, etwas zu widersprechen. Und ja, das ist Ihr gutes Recht. Das will ich Ihnen ja auch nie nehmen.
Vielen Dank, Herr Korte. Das war die 7. Folge unseres Podcasts Korte und Ring. Wir haben gesprochen über die aktuelle Situation in der Berliner Ampel. Dass Herr Korte und ich uns nicht immer einer Meinung sind, liegt in der Natur der Sache und macht die Sache ja auch so unterhaltsam, Herr Korte. Deswegen auch an dieser Stelle vielen, vielen Dank für die erhellenden Einblicke auch in dieser Podcast-Folge. Und jetzt müssen Sie mir auf die Sprünge helfen. Konnichiwa konnte ich mir merken als japanische Begrüßungsformel. Was sagen wir, wenn wir Tschüss sagen?
Sayonara ist die offizielle Formulierung. Es gibt auch andere Formulierungen, aber oft ist das die formelle Variante und gegenüber einem Chefredakteur möchte ich natürlich formell mich verabschieden. Sayonara.
An Sayonara fühlen Sie sich verbeugt. Sehen können wir uns ja nicht. Und ja. Ich freue mich schon auf unser Gespräch in der nächsten Woche und wünsche Ihnen noch ein paar schöne Tage in Japan. Vielen Dank.
Ja, danke.
Korte und Ring ist ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Dennis Rink, Produktion Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns über Social Media oder per Mail an audio@vrm.de.